Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Ja, Oliver, du hast heute ein Gespräch geführt mit zwei AutorInnen, nämlich Kai Piek und Laura Tamoy. Und es geht um eine neue Serie auf ZDF Neo. Sehr interessant, eine sehr spezielle Serie. Sie heißt House of Bellevue. Und das ist ein sehr spezielles Thema, nämlich die Ballroom-Kultur. Was ist das?
Ballroom-Kultur ist tatsächlich schon eine etwas ältere Kultur, Jahrzehnte alt, kommt aus New York. Und Kai Piek wird es das erklären, was sich dahinter verbirgt. Aber man kann vielleicht auch sagen, das sind ganz bestimmte Houses, die dann sich gegeneinander betteln in Tanzbattles und so weiter und so fort. Und spezifisch hast du gesagt, weil es eine spezifische Kultur ist, die es in Berlin seit einiger Zeit auch gibt. Und da ist die Serie, die fiktionale Serie, auch genau angesiedelt. Und du hast es auch schon gesagt, ZDF Neo hat sich relativ früh committed zu diesem Stoff, zu dieser Szene auch. Und das ist sehr interessant, weil das schon mehr oder weniger über 5 Jahre her ist. Und das bedeutet schon, dass ZDF Neo auch schon sehr früh bereit war, sich auch spezifischen Zielgruppen zu öffnen und natürlich aber auch davon auszugehen, dass diese spezifischen Zielgruppen sich erweitern und dass auch Menschen das angucken, die sagen, ich finde die Szene interessant, ich finde den Hintergrund interessant, ich finde die Figuren interessant. Und das steckt natürlich auch ein bisschen dahinter, hinter der Idee der Serie, diese Szene tatsächlich auch ein bisschen mehr publik zu machen. Und du hast gesagt, ich habe gesprochen mit Kai Piek, der ist der Creator und Showrunner, mit Laura Tamoy, das sind zwei Autoren aus dem Writers Room, mit dabei waren im Writers Room Tobi Kloster, der auch Regie geführt hat oder Co-Regie geführt hat, und Rachel Kishori Dubka, das war der Writers Room. Und wie gesagt, ich habe mit zwei davon gesprochen und du hast es gesagt, in der Mediathek ab 28. November kann man sich das angucken. Und ich denke, wir hören da einfach mal rein in das Gespräch, das ich mit den beiden über ihre Serie geführt habe. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich frage dich mal, Laura, kannst du dich vorstellen?
Ja, gerne. Erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Ich heiße Laura Tamoy. Ich bin im Rheinland geboren und aufgewachsen. Habe dann nach dem Abitur in Hildesheim szenische Künste studiert. Habe in der Zeit auch unter anderem eine Webserie geschrieben und inszeniert. Dachte dann, ich möchte gern ans Set, habe mich an einigen Sets herumgetrieben in verschiedenen Positionen und habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich da am falschen Ende sitze von dem ganzen Prozess und hatte dann das große Glück, dass ich mit Raconti von IDM, dem Förderprogramm, dieses Mentorenprogramm mitmachen konnte und habe dann...
Kannst du kurz erzählen, was das ist für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja, das klar. Wahrscheinlich nicht so auswendig wissen?
Das ist die Südtiroler Filmförderung, glaube ich, IDM. Und die hat damals, das war 2017, immer noch diese Ausschreibung gemacht, Raconti, für deutsche und italienische AutorInnen, wo es darum ging, damals in meinem Jahrgang sich mit einem Serienkonzept zu bewerben. Und man war dann 2 Wochen da vor Ort, wurde intensiv gementort. Und das war für mich so die erste Erfahrung, wo ich so als Drehbuchautorin so komplett ernst genommen wurde. Und mit der Erfahrung bin ich dann noch weitergegangen, habe dann in einem sehr jungen Writers Room für die UFA Fiction gearbeitet, für verschiedene RTL-Formate, war eine Zeit lang in der Gaming-Branche. Ja, und dann hat Kai mich im Grunde gefunden für das Projekt House of Bellevue.
Genau. Da kommen wir dann, gucken wir uns gleich nochmal an, wie ihr euch gefunden habt. Kai, auch an dich die Frage. Du hast ein bisschen längere Karriere schon hinter dir als Laura. Kannst du uns erzählen, wie die verlaufen ist?
Ja, auch ich danke erstmal für die Einladung zum Podcast bei euch. Ich bin Autodidakt auf ganzer Linie, bin seit über 40 Jahren in der Filmbranche tätig, habe angefangen als Regieassistent und Casting Director und habe 1 Million andere Projekte und Sachen hinter der Kamera gemacht, bisschen auch gespielt, mal hier und da ein paar Würzen mit 3 Sätzen und habe meine Erfahrung gesammelt und habe dann Anfang der 90er Jahre angefangen, so ein bisschen Werbung als Regisseur zu machen, habe dann doch erst sehr spät, tatsächlich erst 2002, mein Debütspielfilm machen können. In dem dann kurze Hosen tragen über den Kindermörder Jürgen Bartsch. Habe dann seitdem ein bisschen Serie gemacht, Soko Köln aus der Taufe gehoben, einen Kinderfilm gedreht, viele Projekte geschrieben, entwickelt. Und 2018 habe ich dann im Sommer House of Bellevue mir ausgedacht, weil ich thematisch aus zwei sehr diametral thematischen Richtungen Erfahrungen gemacht habe. Zum einen war ich 2016 aktiv in der queeren Geflüchtetenhilfe und habe dadurch einen irakischen Geflüchteten als Sohn sozusagen gekriegt und dadurch natürlich nicht nur dessen Lebensgeschichte, sondern auch eine Reihe von anderen Lebensläufen kennengelernt und bin da so ein bisschen eingetaucht. Das hat mich emotional sehr mitgenommen im positiven Sinne, hat meine Welt nochmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das ist so die eine Richtung. Und die andere Richtung ist, dass ich durch verschiedene queere Projekte, die auch mit Geflüchteten gearbeitet haben, plötzlich festgestellt habe, dass die Ballroom-Community in Deutschland und in Berlin sehr, sehr virulent ist, was ich überhaupt nicht wusste, weil ich kannte Ballroom eigentlich nur noch aus Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Es gibt einen sehr, sehr bekannten und berühmten Dokumentarfilm, Paris is Burning heißt der, wo die damalige New Yorker Ballroom-Szene beleuchtet worden ist, sehr, sehr intensiv mit sehr krassen Schicksalen. Habe dann sozusagen die Berliner Ballroom-Community hier kennengelernt, habe da wiederum auch die eine oder andere Person kennengelernt, deren Geschichte auch natürlich wieder irgendwie unglaublich ist und habe irgendwann gesagt, da muss man was draus machen. Das war im Sommer 2018.
Und heißt, da muss man was draus machen, dass dir gleich klar war, eine Serie oder hast du, das Format war noch sehr offen?
Nee, das war sofort klar, dass das eine Serie wird, weil es schon auch klar war, dass es sehr viele verschiedene Figuren einfach geben muss. Nicht nur aus Diversitätsgründen, sondern überhaupt mit den Hintergründen, die es gibt und den Geschichten, die zu erzählen sind, dass mir klar war, das kriege ich in 90 Minuten nicht unter.
Mhm. Lassen wir mal ganz kurz zurückgehen. Ballroom, was hat man sich darunter vorzustellen?
Ballroom kann man sich vorstellen als Community, die entstanden ist in den 80er Jahren in New York, in der queeren Latins und Black Community, in der Trans Community. Die haben sich damals in sogenannten Häusern, Houses zusammengetan, weil sie gesagt haben, die ganzen Children, die ganzen Kinder, die sozusagen queer sind und von zu Hause rausgeschmissen worden sind, weil sie so sind, wie sie sind, die teilweise Sexworkers geworden sind, die drogenabhängig geworden sind und so weiter und haben die bei sich in ihren Wohnungen sozusagen aufgenommen und haben sogenannte Houses eben gebildet, um nicht nur denen ein Heim und Empowerment zu geben, sondern um ihnen einfach auch noch einen neuen Sinn zu geben. Aus der Not sozusagen eine Tugend gemacht und haben gesagt, okay, wir wollen nicht nur, dass die ein neues Zuhause kriegen und Empowerment kriegen, sondern wir wollen auch, dass die selber was auf die Beine stellen. Ihr müsst irgendwie was tun dafür sozusagen, dass ihr einen neuen Sinn sozusagen in eurem Dasein findet und haben dann Bälle veranstaltet. Das muss man sich veranstalten wie im Prinzip wie Sportveranstaltungen, bei denen einzelne Mannschaften, in dem Fall Häuser, sich battlen gegenseitig. Es gibt verschiedene Kategorien. Das bedeutet, es gibt Fashion-Kategorien, es gibt Performance-Kategorien, es gibt Beauty-Kategorien. Habe ich was vergessen, Laura?
Sex-Siren.
Also es gibt Realness-Kategorien.
Kategorie im Grunde.
Das bringt mir ganz kurz, wir gucken da gleich weiter, was in dem Zusammenhang mich, Laura, interessiert. Da kommt dann Kai wahrscheinlich auf dich zu und sagt Ballroom. Wusstest du, was damit gemeint ist?
Ich hatte eine Vorstellung, weil es auf Netflix die Serie Pose gab, die halt in den 80ern spielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da hatte ich ein, zwei Folgen schon gesehen, hatte also eine Idee, dass es diese Welt gibt, aber ich wusste nicht, dass es die in Berlin in der Form heute noch gibt. Und ich, also das ist ein wahnsinnig komplexer also vom Worldbuilding her sozusagen in der Realität eine wahnsinnig komplexe Sache mit einer eigenen Sprache. Da musste ich mich wirklich reinlernen und mich da mit der Recherche ordentlich reinknien, um da ein Gefühl für zu gewinnen.
Dann lass uns gleich auch nochmal darauf zurückkommen, aber nochmal ganz kurz. Also du hattest, kanntest diese Welt schon und hast gesagt, da würde ich ganz gern was zu machen, eine Serie. Und wie ist das dann weitergegangen? Hast du tatsächlich auch recherchiert oder was war der erste Schritt?
Ja klar, natürlich. Ich habe mich mit den Leuten unterhalten, ich bin da eingetaucht und wusste noch nicht, dass es Pose gibt. Also das war, wie gesagt, 2018 im Sommer und 2018 im Herbst oder Winter ist es in Amerika erst rausgekommen und 2019 im Frühjahr kam es auf Netflix hier in Deutschland raus, also in Europa auch raus. Und ich habe gedacht, fuck, jetzt habe ich irgendwie hier eine Serie, die im Prinzip erzählt, was Pose erzählt. Gut, Pose erzählt 80er, 90er Jahre New York. Mein Überthema ist auch ein ganz anderes. Das Überthema von Pose ist eher die AIDS-Krise in der Zeit. Und mein Überthema, unser Überthema ist im Prinzip so ein bisschen natürlich die Geflüchteten-Situation gewesen, aber letzten Endes auch überhaupt Menschen mit unterschiedlichen Identitäten und Hintergründen, Afrodeutsche zum Beispiel, die sozusagen ja nicht geflüchtet sind, und deren Geschichten zu erzählen, war für mich eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Ich muss dazu sagen, ich habe 2018 die Queer Media Society initiiert.
Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal, Klammer auf, das ein bisschen nochmal erzählen, was das ist und was ihr macht?
Genau, die Queer Media Society, QMS abgekürzt, ist ein Zusammenschluss von queeren Medienschaffenden zur Sichtbarmachung und Repräsentanz von queeren Inhalten und Menschen in den Medien, weil wenn wir in den Medien nicht vorkommen, dann existieren wir für die Gesellschaft praktisch nicht. Und wie gesagt, 2018 habe ich das initiiert. Es gab mehrere Trigger dafür, unter anderem einer der Trigger war, dass ich eine Statistik gelesen hatte, dass Trans-Jugendliche, beziehungsweise erstmal Queer-Jugendliche, die Suizidgefahr bei denen um das Fünffache höher ist als bei gleichaltrigen Heterosexuellen und bei Trans-Jugendlichen nochmal um ein Vielfaches höher ist. Das hat mich extrem schockiert. Ein weiterer Trigger war die MeToo-Bewegung, weil ich fassungslos darüber war, was da passiert ist, und zwar unter anderem aus dem Grund, weil es mir nochmal vor Augen geführt hat, wie angstbesetzt unsere FreiberuflerInnenbranche ist. Also das heißt, es geht ja nicht nur um die Täter und die Opfer, sondern es geht ja auch um die Leute, die drumherum waren und die alles wussten und geschwiegen haben. Und das nicht, sich nicht getraut haben, das Maul aufzumachen, sozusagen. Also die Mauer des Schweigens quasi, die es überall gibt. Und das hat mich stellvertretend sozusagen, das kann man ja auch auf andere Bereiche übertragen, extrem wütend gemacht und habe gesagt, das kann nicht sein und wir müssen irgendwas machen. Und habe dann, wie gesagt, in meinen erstmal privaten queeren medienschaffenden Verteiler eine Rundmail geschrieben und gesagt, hier, das ist die Situation, lass uns was machen.
Die jetzt ja sehr stark geworden ist, die Queer Media Society, wo er politische Dinge tut, Vertretungsdinge tut und so weiter und so fort. Lass uns nochmal zurückkommen. Du hattest also die Idee, hast da recherchiert. Wir schreiben das Jahr 2018, unterscheidet sich ja ein bisschen von 2025. Du konntest ja nicht davon ausgehen, dass mit dieser Idee, die alle Türen der öffentlich-rechtlichen Sender offen stehen und sie sagen, darauf haben wir gewartet, Herr Pieck, und es ist wunderbar und sofort. So, hat dich das zu dem Zeitpunkt nicht abgeschreckt?
Nee, weil ich an die Idee geglaubt habe und natürlich war quasi mit dem Aufploppen von Pose plötzlich auf Netflix, es gab ein Konzept mit den fünf Hauptcharakteren und es gab sozusagen lose Handlungsverläufe, aber wirklich nur konzeptartig, ein Anfang, eine Mitte und quasi so ein offenes Ende mehr oder weniger, und sehr viele Moods und so weiter. Und allen, denen ich das dann geschickt habe, nachdem Pose raus war, sagten, ja, ist ja sehr, sehr geil, aber ist ja wie Pose. Und das war natürlich sehr frustrierend, logischerweise, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass ja sehr viele Sender durchaus Remakes oder Covergeschichten von sehr erfolgreichen Serien oder Filmen machen. Und plötzlich bei dem Thema sollte es nicht möglich sein. Das war natürlich schon irgendwie frustrierend. Trotzdem konnte ich, glaube ich, im Endeffekt so ein bisschen die Diversitätswelle mitreiten, die wir mit der Queer Media Society selber auch noch irgendwie gefestigt haben. Also von daher war das so ein bisschen so eine Win-Win-Situation in gewisser Weise. Und dadurch sozusagen dann, als es losging, auch Leute wie Laura zum Beispiel in Anführungszeichen rekrutieren aus der Queer Media Society, weil man natürlich wusste, okay, das sind Leute, die sind aus der Branche, die sind entweder Newcomer oder sind sehr erfahren schon. Und warum die nicht nehmen, die in der Regel weniger Chancen haben zu arbeiten.
War das relativ früh, dass du die anderen Co-Autoren mitgesucht hast?
Nee, am Anfang noch nicht, weil es hat dann noch einen Moment gedauert, bis ich eine Produktion gefunden habe. Das war damals Katapultfilm, jetzt Don't Panic Films. Und dann hat es nochmal gedauert, bis wir dann das ZDF gefunden haben. Die Redaktion, in dem Fall Axel Lauströer als erster, dem wir das geschickt hatten, hat sofort verstanden, was das ist für ein Projekt. Und hat quasi erstmal angebissen und hat dann seinen Kollegen dazugeholt, Sönke Vesper. Und die beiden haben das dann durchgekriegt beim ZDF in den üblichen Runden, Entscheidungsrunden, und sind dann davon ausgegangen, dass ich alleine Regie führe und alleine schreibe. Und da habe ich dann natürlich diversitätsgestärkt gesagt, nee, das geht gar nicht. Ich kann nicht als alter weißer Mann, da hilft ein Schwul auch nicht mehr viel, unterschiedliche Identitäten und Hintergründe nicht nur schreiben, sondern am Ende dann auch inszenieren. Und das muss auf jeden Fall einen Writers Room geben. Und der soll so divers wie möglich besetzt sein. Und zeitversetzt später haben wir dann die Entscheidung getroffen und haben dann der Redaktion verraten, dass ich auch nicht alleine Regie machen werde, sondern dass wir dann noch zwei Kollegen dazu holen wollen.
Ja, Laura, du hast ja schon ein bisschen beschrieben, was du vorher gemacht hast, RTL und so weiter und so fort. Normalerweise würde ich mal sagen, hätte ja auf dich so eine Karriere gewartet, ich mache jetzt irgendwie Serienformate oder sowas für bestehende Serien. Und da kommt plötzlich ein Anruf oder irgendeine andere Message für eine Ballroom-Serie. Wie war das für dich nach dem Motto, damit hast du gar nicht gerechnet in die Richtung?
Also für mich war es von Anfang an eigentlich der Inbegriff eines Traumprojekts, weil ich kam in dem, also um kurz zurückzugehen, wie Kai und ich uns kennengelernt haben, kam im Januar 21, wenn ich mich richtig erinnere, aus einer Festanstellung in der Gaming-Branche und dachte, okay, ich möchte jetzt das mit der Selbstständigkeit nochmal probieren, hatte auch ein eigenes Rom-Com-Konzept rumschwirren, aus dem dann leider erstmal nichts geworden ist, und bin dann aber auch im Frühjahr in die Queer Media Society eingetreten, und dann hat mir Kai im Grunde direkt geschrieben, hat mich eingeladen zu einem damals digitalen, ganz fantastischen Format, das hieß Queer Debattierclub, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir dann einmal monatlich oder so mit so 7 bis 10 queeren AutorInnen zusammenkamen und über Themen geredet haben. Da durfte ich dann einen Beitrag bringen zum Thema Queerness in Games, weil das halt auch Inhalt meiner Arbeit gewesen war vorher. Inzwischen nicht mehr so sehr, aber die Queerness hat halt mich auch durch alle meine Projekte begleitet. Und ich weiß noch, dass wir damals, als wir die Webserie inszeniert haben im Studium, meine Kommilitoninnen und ich, dass wir diesen Wunsch hatten, eines Tages schreiben wir eine queere Serie, wo es nicht darum geht, dass die Leute queer sind, und es geht nicht um Coming Out, sondern es geht um das Leben so, und das ist dann super divers, und das war damals unvorstellbar, so circa 2013. Ja, und dann kam Kai auf mich zu und meinte, magst du nicht in meinen Writers Room kommen? Und selbst wenn ich einen Job gehabt hätte, ich hätte das mit Kusshand angenommen und hatte halt dann aber auch noch die Zeit und ja, war, hatte das Gefühl, ich steige in sehr große Schuhe mit einem Projekt, das man sozusagen dann Staffel 1 sozusagen von Anfang an neu entwickelt. Das hatte ich noch nicht gemacht, aber ich war total bereit, mich der Herausforderung zu stellen und habe mich da auch sehr gut aufgefangen und unterstützt gefühlt sozusagen in den ersten großen Schritten und bin auch wahnsinnig gewachsen, muss ich sagen, mit der Zeit. Mhm. Ja.
Hattest du nicht am Anfang auch ein bisschen so einen zurückhaltenden Moment nach dem Motto, Gott, die Schuhe sind so groß, das ist eine Szene, die ich nicht so kenne, die gibt es schon seit urlanger Zeit. Also gab es da irgendwie auch nach dem Motto, gucke ich mal, ob ich den Schritt mache, gab es dieses Element auch?
Also die Frage, ob ich den Schritt gehe, habe ich mir eigentlich nicht gestellt. Ich habe am Anfang gemerkt, es war ja auch während der Zeit von Black Lives Matter, und wir waren in diesem Writers Room gemeinsam. Am Anfang waren dann noch Raquel Duppa dabei und Lamine Lira Gibber. Und ich hatte schon den Eindruck, und Tobi Kloster natürlich, der auch Co-Regisseur dann später war. Und ich hatte schon den Eindruck, so ich als jetzt weiße Cis-Frau, zwar auch queer, aber so zwischen den anderen hatte ich so ein bisschen Scheu, ob ich denn queer genug bin sozusagen für das Projekt. Und ich hatte tatsächlich auch mit der geflüchteten Thematik zum Beispiel mich noch gar nicht in der Intensität auch auseinandergesetzt. Also ich wusste von Anfang an, ich muss mich da jetzt richtig reinhängen und muss in alle Richtungen auch erst am Anfang auch mal viel zuhören. Und ab am Anfang meine Aufgabe dann mehr so im, sag ich mal, dramaturgischen Bereich gesehen und hatte dann nicht so das Gefühl, dass da meine Lebensrealität so als allererstes einfließt. Das hat sich dann tatsächlich aber auch nochmal geändert durch den einen oder anderen inhaltlichen Impuls. Also es war herausfordernd, aber es war eine wahnsinnig schöne Herausforderung.
Gab es im Writers Room manchmal so Momente, wo ihr über die Zuschauenden nachgedacht habt und im Sinne von, wer ist das überhaupt und was kann man den Leuten erzählen? Also was kann man voraussetzen zum Beispiel auch?
Also wir hatten das große Glück, dass wir sehr spitz erzählen durften. Und von daher haben wir natürlich immer uns vor Augen gehalten, das wird auf jeden Fall eine jüngere Zielgruppe sein. Und es wird eine sehr diverse Zielgruppe sein. Es wird sicherlich eine sehr queere Zielgruppe sein. Aber, und das ist der Anspruch, den ich persönlich bei allen Projekten habe, die ich mache, es ist ja nicht nur wichtig, dass man es der eigenen Blase erzählt, sondern dass man es möglichst allen anderen auch noch erzählen kann. Und die bisherigen Reaktionen, die wir bekommen haben, haben gezeigt, dass da eigentlich viele Leute aus ganz unterschiedlichen Richtungen und auch Altersstufen andocken können, weil wir Dinge verhandeln, wo sich sozusagen das Drama nicht aus der Marginalisierung zieht, sondern aus ganz alltäglichen menschlichen Miteinander, wie auch immer, wo wir, glaube ich, alle sozusagen irgendwie andocken können. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Also das ist gerade so ein bisschen auch mein Thema, wenn ich das kurz ausführen darf, mit dem ich seit ungefähr anderthalb Jahren von Panel zu Panel oder auch teilweise in den Filmschulen und so weiter mit Studierenden diskutiere oder das auch herausfordere und sage, was wollen wir heute im 2025 eigentlich für Geschichten erzählen, wenn es zum Beispiel um Queerness geht? Wollen wir immer noch alles reproduzieren, wo unser ganzer Schmerz, die wir in unseren Debütprojekten irgendwie rausgelassen haben und so weiter, wollen wir das immer noch wieder reproduzieren, dass sozusagen es tragisch und schlimm ist und dass wir leiden, weil wir das eine oder das andere nicht dürfen oder können oder sonst was, weil wir nicht gelassen werden? Oder wollen wir einfach Geschichten erzählen, wo die eine oder andere Person einfach queer ist, Punkt. Und daraus bezieht sich aber eben das Drama nicht. Also das ist gerade so ein bisschen das, wofür ich auch kämpfe, so ein bisschen.
Du hast vorhin gesagt, spitz, ihr durftet spitz erzählen. Wie kam das eigentlich? Erstaunlich. Wie gesagt, wir schreiben ja das Jahr 2018, 2019. Da war spitz erzählen bei den, und das ist ja eine ZDF-Produktion, aber bei den Öffentlich-Rechtlichen kannte man den Begriff ja wahrscheinlich gar nicht so, um es mal etwas provokativ zu sagen. Aber wie kam das zustande?
Naja, weil die Redaktion uns sehr ermuntert oder ermutigt hat, so zu erzählen, dass wir nicht für alle verständlich vom Jargon, von den Situationen her erzählen, sondern wir möglichst, ich sage jetzt mal das blöde Wort, authentisch, soweit es in so einem fiktionalen Rahmen möglich ist, erzählen können. Und alleine, dass wir uns in Folge 1 zum Beispiel die Zeit genommen haben, den ersten Ball, den wir zeigen innerhalb dieser 6 Folgen, die erste Staffel beinhaltet, 3 Bälle, 2 kleinere Bälle. In der ersten Folge gibt es einen Ball, in der vierten Folge gibt es einen Ball und in der sechsten, das Staffelfinale, gibt es einen großen Ball. Und wir nehmen uns die Zeit, das relativ ausführlich auch zu zeigen, ohne dass man jetzt sofort alles erklärt kriegt, wer ist wer und warum ist das jetzt so und wie funktioniert es überhaupt, sondern wir werfen die Leute da rein und da muss man natürlich dranbleiben. Aber das ist zum Beispiel das, was wir uns leisten durften. Und ich sage es mal despektierlich, wir mussten kein Bügelfernsehen machen. Also, dass wir sozusagen alles, was man im Bild sieht, dann auch nochmal im Dialog zweimal sagen muss, sondern wir durften relativ, also wir hatten große Freiheiten einfach, was das angeht.
Das ist ja für Neo, das heißt, es war von vornherein für euch klar, dass, und auch für die Redaktion, das ist ein Streaming-Projekt, Mediathekenprojekt. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, Laura, dass du uns mal ganz kurz den Inhalt erzählst. Wir haben immer schon das Setting, die World haben wir schon kennengelernt, aber es gibt ja auch tatsächlich eine Hauptfigur und einen Inhalt.
Genau, es geht im Kern, also wir haben eine Art Ensemble-Cast im Kern, aber die Hauptfigur ist M, er ist 19, kommt aus Spremberg und reist jetzt nach Berlin und will da auch bleiben, was seiner Mutter nicht ganz so recht ist, aber er möchte jetzt im Ballroom performen, er möchte vogen und er möchte vor allen Dingen sein großes Vorbild Lia kennenlernen, die Mother eines Kiki-Hauses ist. Jetzt geht's schon los mit den Vokabeln. Ich erlaube mir da jetzt mal ein paar Fragezeichen stehen zu lassen, so wie wir das bei unserem Publikum dann auch machen. Also er möchte sein Idol treffen. Lia ist in der Ballroom-Szene sehr etabliert. Sie hat aber auch einen Konflikt mit einem ihrer Brüder sozusagen in einem anderen Haus, wo es ganz viel um die Kommerzialisierung geht. Also die Frage, können wir uns als Community sozusagen verkaufen? Können wir Bälle kommerzialisieren? Dürfen wir damit Geld verdienen? Dürfen wir wachsen? Dürfen wir uns öffnen? Was tatsächlich eine große Frage ist, die die Community umtreibt, die natürlich wir auch berührt haben durch unsere Arbeit. Also das war auch nicht unkontrovers, sage ich mal, dass wir diese Serie gemacht haben. Genau, dann gibt es noch Jamal, das ist ein geflüchteter Modestudent, der in den Tag hinein lebt und dann auf M trifft und die beiden werden beste Freunde, auch das nicht ohne Hindernisse. Und dann gibt es noch TJ, eine mysteriöse DJ, die in der Ballroom-Community auflegt. Und es gibt noch Mo, der auch geflüchtet ist, der in der Community sein Zuhause gefunden hat, wo man nicht so genau weiß, ob er da tatsächlich auch so reinpasst, der sich da aber offensichtlich wohlfühlt und der auch das eine oder andere Trauma in sich trägt. Und das ist im Grunde der fünfköpfige Kerncast, der dann miteinander sich überschneidet und begegnet und deren Geschichten sich verweben mit der Zeit. Genau.
Als ihr im Writers Room gearbeitet habt, kann man sich das vorstellen, dass ihr wirklich, ich meine, es war Corona zum Teil, wirklich zusammengesessen habt in einem Raum oder war das eher nach dem Motto, du machst mal das, du machst mal das?
Also wir haben uns natürlich in Abständen immer wieder getroffen, aber vieles ist natürlich digital. Du hast gesagt, es war Corona entstanden. Eigentlich war so ein bisschen, es gab dieses Konzept und es gab die ganz kurzen Figurenbeschreibungen der 5 Hauptfiguren und natürlich 100 Millionen Ideen im Kopf, ein paar Notizen. Und wir haben dann eigentlich so ein bisschen aufgeteilt, wer welche Backstory oder wer sich um welche Backstory sozusagen kümmert. War manchmal nur eine Person, hat dann eine Figur gemacht, manchmal haben auch zwei AutorInnen sich um einen Charakter gekümmert oder so, je nachdem, wie viel Recherchearbeit es auch war zum Beispiel. Dann haben wir halt eine Timeline aufgemacht, digital, haben da unsere Punkte reingepackt und haben uns dann sozusagen da lang gehangelt, haben sehr viel diskutiert, Laura hat es gesagt, sehr viel zugehört. Wir haben sehr, sehr persönliche, sehr ja, private Dinge teilweise auch geteilt, haben uns ausgetauscht und waren uns immer darüber bewusst, wie behutsam wir mit gewissen Dingen einfach umgehen müssen. Laura hat es gerade angesprochen, es gibt eine Figur, die sehr traumatisiert ist. Wir haben natürlich auch beim Casting Leute gehabt, die das, was wir da erzählen wollten, erlebt haben. Von daher war das von der ersten Minute bis zur letzten ein wahnsinniger Drahtseilakt, den wir da gemacht haben. Aber auch sehr, sehr, sehr empowernd tatsächlich für uns alle, weil wir voneinander gelernt haben und uns nicht nur kennengelernt haben, sondern eben auch nochmal vielleicht eine andere Sicht auf gewisse Dinge gewonnen haben.
Habt ihr dann irgendwann mal gesagt, wir geben das den Menschen zum Lesen, die tatsächlich in der Community leben, und um das nochmal durchzuchecken, ob das stimmt?
Ja, auf jeden Fall. Also das war die oberste Maxime, dass wir von Anfang an die Community eingebunden haben. Also wir hatten tatsächlich einen Ballroom-Producer sozusagen, jemand, der, David Herrmann, der in der Ballroom-Community sehr aktiv ist, der seine eigene Bälle veranstaltet, der selber läuft, unterschiedliche Kategorien, und der von Anfang an von den ersten Ideen uns beraten, nicht nur beraten hat, sondern auch gesagt hat, das geht auf gar keinen Fall, und der die Kontrollfunktion sozusagen auch hatte, der später dann auch im Produktionsverlauf mit uns die Leute geholt hat, die wir casten konnten, aber auch später dann bei den Bällen und so weiter die Kompasserie zusammen getragen hat, zusammen noch mit einer zweiten Person aus der Ballroom-Community, Dream Vatu. Genau, also es waren wahnsinnig viele Leute involviert. Wir hatten einen Choreografen aus der Ballroom-Community, der die ganzen Choreografien gemacht hat für uns, der unsere beiden zentralen Figuren, also zum einen haben wir M, zum anderen ist Ilya, aber natürlich auch eine zentralere Figur. Die beiden haben einen Tanzhintergrund, weniger Schauspielhintergrund, aber keinen Ballroom-Hintergrund. Die kannten beide Ballroom, aber waren selbst nicht Teil der Community. Und da war natürlich die Entscheidung zu sagen, okay, wer kann wie spielen, wer kann wie performen am Ende. Und wer passt natürlich dann überhaupt noch auf das Rollenprofil. Wir haben in der Entwicklungsarbeit, als wir noch gar nicht die Bücher selber geschrieben hatten, sondern als wir noch in der Vorphase waren, hatte ich durchgesetzt, dass wir eine erste Castingrunde machen können in der Community und einen kleinen Aufruf sozusagen, also ein bisschen noch weiter gestreut für andere Rollen auch, um zu gucken, wer meldet sich überhaupt, werden wir die überhaupt finden, oder müssen wir auch ein bisschen uns irgendwie an das anpassen, was es sozusagen auf dem Markt quasi gibt. Und wollten auch gucken, ob wir vielleicht den Leuten quasi was auf den Leib schreiben können, in Anführungszeichen, soweit das möglich ist, in dem Rahmen, der schon gesetzt war. Das hat relativ gut funktioniert eigentlich.
Was würdest du sagen, war so die größte Herausforderung im Raum oder beim Schreiben, also beim Entwickeln der Figuren, der Welt, der Geschichte für euch Autoren?
Also für mich ist es zweigeteilt. Also handwerklich war, glaube ich, tatsächlich die größte Herausforderung, wir müssen diese Welt abbilden. Man muss sie auch verstehen, weil sich ganz viel von der Fallhöhe über diesen Wettbewerb und auch über diese Houses generiert. Und wenn man das nicht versteht, dann begreift man auch nicht, wo das Investment der Figuren sozusagen liegt. Also das war, ich erinnere mich, wie wir da auch vor allen Dingen an der ersten Folge wirklich viel rumgeschoben haben. Ich weiß, dass sie auch im Schnitt nochmal nochmal genau hingeschaut habe, dass das alles aufgeht. Also das war einfach handwerklich eine große Herausforderung. Und dann, glaube ich, war tatsächlich auch die Kommunikation mit der Community und das Einbinden der Community insofern eine Herausforderung, als dass wir wussten, das ist essentiell wichtig. Also wir wussten, dass für David, unseren Producer, viel auf dem Spiel steht, weil der mit seinem Namen vor der Community und mit seiner, ja, mit seinem, ja, in seiner Identität sozusagen in der Community dafür einsteht und man macht sich keinen Begriff davon, wie wichtig, wie essentiell, existenziell wichtig das ist, dass man einen guten Namen hat in dieser Community. Und da habe also ich auf jeden Fall eine extrem hohe Verantwortung gespürt. Und da war es sehr, sehr wichtig, immer wieder in Dialog zu gehen, auch auf Bällen präsent zu sein, gleichzeitig die Regeln zu kennen auf den Bällen, sich da also nicht zu sehr in den Vordergrund zu spielen, weil ein großes Element ist diese Humility, also so eine Bescheidenheit, dass man da sozusagen als Außenstehender, die wir ja waren sozusagen als Gäste, dass man zum Beispiel sich niemals in die erste Reihe setzen würde, auch wenn man da am meisten sieht. Aber das ist der Community vorbehalten. Also es gibt da wahnsinnig viele ungeschriebene Regeln. Und da niemandem irgendwie zu nahe zu treten und keine internen Konflikte irgendwie anzustoßen oder zu befeuern, also das war eine Aufgabe, die hat diplomatisches Fingerspitzengefühl erfordert. Das war zumindest mein Eindruck. Ja, da haben wir uns wirklich sehr, sehr bemüht, auch dann, als es später zum Dreh dann auch noch viel mehr in Kontakt mit der Community ging, dafür zu sorgen, dass sich alle wohlfühlen, dass sich alle gesehen fühlen, dass sich alle repräsentiert fühlen und auch so abgebildet werden, wie sie sind. Und dass eben nicht dieser Effekt entsteht, der damals bei Madonna entstanden ist, als sie das Musikvideo Vogue rausgebracht hat, was heute noch in aller Munde ist in der Community, dass das ein absolutes No-Go war, weil sie sich als weiße Frau in dieser Community bedient hat und sich ihr finanzieller Erfolg darauf dann praktisch basiert hat und die Community hat davon keinen Cent gesehen. Und das ist ein großes Thema und so wollten wir am Ende auf gar keinen Fall dastehen.
Nun geht ihr bald auf Sendung, hätte ich beinahe gesagt, sozusagen online auch. Und du hast es gesagt, Kai, es ist ja nicht so ein, die Quote ist ja nicht so entscheidend, es ist ein spitzes Produkt sozusagen. Was würdet ihr selbst sagen, wäre für euch ein Erfolg? Also welche Reaktion würdet ihr, über welche Reaktion würdet ihr euch besonders freuen?
Ich glaube, wir würden lügen, wenn wir sagen würden, die Klickzahlen in der Mediathek sind nicht wichtig. Vor allen Dingen natürlich auch zu gucken, ob das in irgendeiner Form vielleicht weitergehen kann. Aber auf jeden Fall ist ein Erfolg, ganz klar, wenn die Community sagt, wir sind stolz auf euch. Also vielleicht als kleine Spiegelung, ich habe vorhin von dem großen Ball erzählt, den wir quasi inszeniert haben für die letzte Folge. Da haben wir natürlich noch mehr Komparserie gehabt aus der Community und haben auch teilweise AkteurInnen gehabt, die aus der Community sind, die kleinere Rollen übernommen haben und so weiter. Unsere beiden HauptdarstellerInnen haben auch dort performt sozusagen. Und das größte Kompliment ist einfach, dass alle gesagt haben, wow, das hätten wir nicht gedacht. A, dass ihr das hier hinkriegt, überhaupt hinkriegt. Und B, dass die beiden speziell sich das so drauf geschafft haben, da eine Performance abzulegen, die tatsächlich preiswürdig ist. Weil es gibt am Ende, wenn du ein Battle gewinnst, kriegst du sozusagen dann eben auch eine Trophäe und so weiter. Genau, lange Antwort auf eine kurze Frage. Ja, das wäre sozusagen auf jeden Fall wichtig, dass die Community sich gesehen fühlt und richtig abgebildet fühlt. Und natürlich, das nächste ist, dass nicht eben nur die Community oder die Communities, mehrere sozusagen, das toll finden, sondern dass wir auch Publikum kriegen, die sagen, okay, wir haben einen nicht alles verstanden, aber wir haben ein bisschen Einblick in eine Welt bekommen, die vielleicht nicht unsere ist, aber wir merken, dass alle kochen nur mit Wasser. Ja. Waschen mit Wasser. und Und das ist gar nicht so weit weg von meinem eigenen Leben eigentlich.
Vielen Dank für das Gespräch. Drückt die Daumen für eure Serie. Und toi, toi, toi.
Vielen Dank.
Ja, wir bedanken uns.
Ja, soweit also dein Gespräch mit Laura Tamoy und Kai S. Pieck. Und wir haben heute auch noch einen kleinen Tipp, der sich vielleicht hier gleich anschließt. Kai hat es ja auch im Gespräch schon erwähnt. Er hat diese Queer Media Society, wir hatten auch mal einen Podcast über sie, die hat Kai gegründet. Und wer sich dafür interessiert und sich da informieren will, der geht ganz einfach auf die Adresse www.queermediasociety.org.
Vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass es gar nicht nur Filmschaffende betrifft, sondern auch andere Medienschaffende. Also wer sich dafür interessiert oder wer jemand kennt, der sich dafür interessieren könnte, einfach sich mal informieren. Das ist quasi eine Art Vertretung, so wie der DTV letztendlich für die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren das auch ist. Sehr interessant und sicherlich eine sehr notwendige Arbeit, die da geleistet wird.
Ja, genau. Und damit sind wir für heute am Ende, Oliver, und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.